wie geht's, schon besser und so. Und ich habe immer, wollte raus und das Fieber ging wieder hoch. Und ich habe gedacht, das kann nicht sein. Dann habe ich einfach gedacht, das war's jetzt. Der Tatort, den schaffe ich nicht, ich kann's nicht. Und die Theater schmeiße ich mich jetzt wahrscheinlich raus. Und dann dachte ich, das war's, finito. Du hast dich übernommen, das war's. Und das ist natürlich eine Grundhaltung, mit der du erst recht nicht gesund wirst.
Hans-Jochen Wagner war 2018 lange krank und hat da beruflich wirklich in den Abgrund geblickt. Zum Glück hat er das alles überstanden und ist immer noch einer der gefragtesten, weil besten Schauspieler in Deutschland. Einer, der sich nicht verbiegen lässt, der sein Gesicht nicht in jede Kamera hält oder den Boulevard mal zur Homestory einlädt. Hans-Jochen Wagner hat bei mir im Promi-Talk über die Schwäbische Alb gesprochen, für ihn eine Sehnsuchtsregion. Er hat mir erzählt, wie es sich anfühlt, ein eher uncooler Tatortkommissar zu sein und warum sein erstes Stück im berühmten Burgtheater in Wien fast zum Debakel geworden wäre.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Hans-Jochen Wagner ist bei mir. Herzlich willkommen, Hans. Ich freue mich, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Du bist ganz nah an der alten Heimat. Wir nehmen in Stuttgart auf. Das heißt, Gönningen wäre jetzt, wie weit weg? 40 Minuten mit dem Auto? 50?
Vermutlich,
so etwa, ja. Macht das irgendwas mit dir und in dir? Spürst du die Alb?
Die Alb spüre ich immer, aber ich spüre jetzt auch, dass ich ein bisschen näher bin. Natürlich macht das was. Also im Frühjahr und im Herbst, da ist egal, wo ich bin, da spüre ich immer die Alb. Mhm. Aber klar, das ist natürlich so, Stuttgart und der ganze Raum hier, der ist natürlich Heimat. Das ist aber so, wenn ich dann zurückkomme, dann rede ich anders, dann gucke ich anders und hasse vielleicht auch anders, aber aber ich bin gleichzeitig unglaublich glücklich, hier zu sein. Also es wechselt immer so. Ja.
Bald ist wieder Tulpenblüte in Gönningen.
Ja, ja, da wurde ich schon ein paar Mal eingeladen. Es tut mir auch wahnsinnig leid, dass ich es immer nicht geschafft habe. Das ist, weil das ja eine tolle Geschichte ist mit diesen Samenhändlern aus Gönningen, ja, die teilweise ja bis nach weit nach Russland mit ihrem Sack Samen gewandert sind und dort verkauft haben und so. Und ja, irgendwann schaffe ich es vielleicht.
Das ist wunderschön. Und die würden sich natürlich alle freuen, wenn du mal wieder
als Tulpenkönigin,
dort dann auftretest. Und natürlich würde sich auch die TG Gönningen an einen glänzenden Torwart erinnern.
Ja, ja, es gab ja mal so eine Reihe hier beim SWR, wo man auf Heimatbesuch, und dann war ich ja nochmal dort, dann auch mit den Kollegen vom Fußballverein, und ich war denen so wahnsinnig dankbar, dass die da waren, weil mir war das auch so ein bisschen peinlich, weil man kommt dann, und ich habe dann immer so, ich habe jetzt nicht so eine wilde Jugend gehabt oder so, ne, wo man dann sagt, ja, da war er. Und ich habe dann immer so gewitzelt, dachte, ja, wenn ich dann da hinkomme und dann begrüße ich irgendwelche Leute, die fragen sich immer, welchen das? Und es war so super, dass die alle kamen, und dann war das, aber ich mir war das so, es war auch sehr anstrengend, weil ich dann immer Fragen stellen wollte und denen das Gefühl geben, du, ich weiß es auch nicht genau, warum ich hier bin, und ihr müsst jetzt nicht nur und so, aber es war trotzdem sehr schön. Ja.
Aber ist dir sowas generell unangenehm, wenn zu viel Aufhebens um dich gemacht wird? Ich meine, die Sendung hier heißt jetzt auch Promi-Talk, du hast da auch schon ein bisschen kritisch gerade drüber geguckt auf den Titel.
Nö, das macht mir gar nichts. Das ist nur in dem Fall so, dass ich, wie soll ich sagen, ich werde gerne gehört, ich rede auch gerne, das ist nicht der Punkt, aber ich bin in so einer Situation wie dort, wird man ja praktisch in so eine Art, da werden ja andere gezwungen, über einen zu reden, die vielleicht gar keine Erinnerung an einen haben oder die vielleicht irgendwie nur ein bisschen vage sind oder so, aber die würden natürlich immer gerne dann Geschichten hören, ja, wir haben damals und so, und ich wusste halt, so viel gab es bei mir nicht, weil ich ja auch Waldorfschüler war und dann eben gar nicht so, ich war zwar im Vereinsleben sehr aktiv da, damals in Gönningen, aber die Schule war halt immer woanders, und das war eher das Problem, was ich hatte, dass ich so das Gefühl hatte, die fühlen sich jetzt genötigt, irgendwelches, das wird so eine Hierarchie aufgemacht, die ich nicht mag. Ne?
Aber du kannst privat trotzdem gut nach Gönningen gehen und dort diese Landschaft, ich weiß, dass du die Landschaft liebst, die Schwäbische Alb, Gönningen liegt ja so am Rande, aber man ist natürlich wunderschön, kann wunderschön am Alb drauf da oben wandern, und das ist, glaube ich, schon was so eine Herzenslandschaft für dich geworden ist.
Ist total so, das ist ja immer so, wenn ich mit jemandem unterwegs bin auf der Welt oder mit meiner Frau, und das ist irgendwie wunderschön, sage ich, das ist herrlich hier, das ist ein bisschen wie auf der Schweizer. Das war immer der Running Gag. Und nee, ist wirklich so, dass ich bin da auch sehr viel allein gewandert, auch schon als Jugendlicher, und habe so Sportler gemacht beim DAV Reutling, und wir waren da immer im Frühjahr schon ganz früh irgendwo am Felsen, haben da übernachtet und so. Mhm. Und das, ich finde einfach, diese Landschaft ist dieses Raue auch und dieses auch das Hochplateau und der Alp drauf, ich kann es nicht sagen, aber das ist, und die Höhlen, das ist einfach für mich wie so eine also ein einziges Naherholungsgebiet für mich privat.
Mhm. Ja. Du hast mal einen interessanten Satz gesagt, nämlich, ich habe alle meine Frauen am Berg getestet.
Da bin ich ein bisschen hängen geblieben, muss ich sagen. Das ist ein bisschen gemein, weil ich das immer so als Witz gesagt habe. Aber es ist schon was dran. Also ich habe das natürlich immer auch gesagt, weil ich meiner jetzigen Ehefrau dann auch im Gebirge war und die ist mir dann immer einfach davongerannt. Aber ich habe das in dem Sinne gemeint, dass solche Situationen, also ich wandere wahnsinnig gerne, jetzt ist es schwieriger mit schulpflichtigem Kind länger irgendwo und den muss man auch zum Wandern motivieren, das ist nicht so einfach, aber so, dass man, das könnte auch beim Segeln sein oder so. Das heißt, irgendwie in Situationen kommen, wo man sozusagen in einer Ausnahmesituation sich lange bewegt und gerade so Hüttenwandern oder im Zelt wandern und so, das mit Zelt und Wasser, das habe ich auch schon gemacht und das sind Situationen, wo man den anderen sehr gut kennenlernt. Ja. Auch wie der in Krisensituationen reagiert, wie er so mit Erschöpfung umgeht, wie er mit Vertrauen oder nicht Vertrauen umgeht. Und das, insofern habe ich das gemeint. Jetzt, ich würde natürlich da allen meinen Verflossenen sozusagen gemein gegenüber denen sein, wenn ich das jetzt hier so sagen würde. Aber ich habe meine Hochzeitsreise meiner Frau dann auch in Patagonien gemacht. Da sind wir dann wirklich mit den Bussen rumgefahren und dann in diesen Gebieten sind wir dann teilweise wochenlang wandern gegangen. Und das ist eine Erfahrung, die uns keiner mehr nimmt. Ne?
Und in Patagonien dann auch diesen markanten Satz gesagt: Fast wie auf der Alb?
Absolut. Fast. Ein bisschen, ne? Ein bisschen wie auf der Schwäbische Alb. Das heißt immer, es ist nicht ganz so gut wie die Schwäbische Alb.
Sehr schön. Ihr lebt jetzt in Berlin. Ja. Hast gesagt, schulpflichtigen Sohn. Ja. Ist Berlin für dich genau der richtige Ort, um dort jetzt Papa zu sein, um dort auch natürlich bundesweit gefragter Schauspieler zu sein? Ist es der perfekte, also ist da alles, was du brauchst jetzt aktuell?
Eigentlich ist da immer alles, was ich brauche. Die Sache ist, natürlich gibt es Momente jetzt, seit man ein Kind hat, wenn ich an meine Kindheit denke, da in Gönningen, da sind wir halt zur Tür raus und waren den ganzen Tag im Wald oder was weiß ich wo. Und das ist natürlich in Berlin nicht möglich. Auf der anderen Seite war auch so, dass wir sehr viel rumgefahren werden mussten oder auch mit dem Bus gemacht haben. Und dass ich zum Beispiel immer so einen Zwiespalt hatte zwischen dem, dass ich im Dorf war, aber in der nächsten Stadt in der Waldorfschule und der Fußball- und Waldorfschule waren einfach zwei unvereinbare Gegensätze, damals zumindest noch. Aber in Berlin ist es einfach so, ich lebe da, seit ich auf der Schauspielschule bin. Und in Berlin anzukommen, dauert sehr lange. Das braucht echt wirklich ein paar Jahre. Und ich habe da einige Menschen, die mir sehr wichtig sind, das sind wenige an der Hand abzählbar, die teilweise auch schon wieder weggezogen sind ins Umland oder sonst wohin. Aber ich brauche so einen Ort, wo ich zurückkomme und den ich mir lange Zeit aufgebaut habe. Wenn ich jetzt mir vorstelle, meine Frau und ich haben natürlich manchmal überlegt, wenn man jetzt aufs Land zieht. Aber dann sitzt du auf dem Land oder eine ist weg. Sie ist ja Regisseurin und dann der andere ist da und dann kann man das zwar genießen, aber ich glaube einfach, nach einer gewissen Zeit brauchen wir den Kontakt auch wieder. Natürlich kann man besucht werden und so weiter, aber Berlin ist halt eine Stadt, die A noch finanzierbar ist. Ich sage es ganz blöd, das ist so, die Miete geht noch. B ist es so, dass ich immer Menschen treffe, die geiler sind als ich. Also es ging mir schon immer so, dass man... Die Gefahr besteht, wenn ich jetzt zurückkomme nach Schwaben, dass ich so denke, ich wäre was Besseres, was blödsinnig ist. Ne? Ja. Weil die Lebensgeschichten von den Freunden von mir, die hier geblieben sind, die sind weitaus krasser teilweise, als was ich da in meiner Blase in Berlin erlebt habe. Aber in Berlin ist schon so, dass ich halt immer mit Leuten zusammenkomme, immer wieder mal, die halt schon weiter sind in der Entwicklung oder die unabhängiger sind und weniger spießig oder so.
Was meinst du für eine Entwicklung? Also welche Lebensbereiche tangiert...
Das bedeutet, dass sie sozusagen ich mit mir selber konfrontiert werde, dass ich zum Beispiel ein sehr pflichtbewusster Mensch bin, ja, durch diese protestantische Haltung, ich bin zwar nicht mehr in der Kirche, aber ich habe das natürlich im Blut, ne? Und dass ich merke, dass die sich in bestimmten Situationen ganz anders verhalten. Also dann sagen, das geht so nicht und das lasse ich mir nicht gefallen oder das muss man sich nicht gefallen lassen oder so. Ja. Wo ich dann schon denken würde, ja, das muss ich dann lernen mit der Zeit. Dass ich denke, da ist jemand jetzt blöd gegenüber mir, aber ich merke das erst gar nicht. Mhm. Sondern erst danach denke ich, Mensch. Und solche Dinge, also ein Verhalten, an der Art sich anzuziehen, an der Art in die Welt zu gucken und an der Art zum Beispiel dem Erfolg hinterherzulaufen oder nicht hinterherzulaufen und so weiter. Also lauter solche Dinge meine ich, ja.
Mhm. Interessant. Du hast gesagt, du warst in Berlin, warst du auf der Schauspielschule.
Ja.
Und dann wurdest du, so hat sich zumindest dargestellt, vom Fleck weg engagiert nach Wien, ans Burgtheater. Mhm. Und wenn ich dir da ein Datum sage, müsst's dir eigentlich in den Waden kribbeln. Das habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben. Das ist der 14. November 1997. Müsste tatsächlich die erste Premiere gewesen sein, die du da gespielt hast. Und da ging's dir nicht gut.
Das war hart, ja. Das war, das lag einfach daran, dass, oder was heißt einfach, das war natürlich einerseits großartig, direkt ans Burgtheater für eine Hauptrolle für Amphitryon engagiert zu werden. Auf der anderen Seite war das so, dass ich habe die gesamte Uni-Bibliothek, die Stabi, durchgelesen mit Sekundärliteratur und war dann sehr gut vorbereitet. Und da kam ich halt zu den Proben von Hans Neuenfels, der ein genialer Regisseur war, der ist leider auch schon gestorben. Aber der hat halt was völlig anderes gemacht und ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich da mache. Ich war plötzlich so, das war alles so ein bisschen opernhaft. Mhm. Haltungen, Sprechen und so. Der hat ihm auf die Bühne und Blick. Und dann habe ich das so nachgemacht. Und ich verlor immer mehr die Basis zu dem, was ich damit erzählen will. Ja. Mhm. Er konnte aber, war nicht in der Lage, als Anfänger zu sagen, du, Moment mal, ich verstehe kein Wort, was soll der Scheiß. Ne? Mhm. Das wäre auch nicht möglich gewesen in dem Zusammenhang. Aber das war hart, weil ich dann eigentlich überhaupt kein Gefühl mehr für mich hatte und für das, was ich da mache.
Und natürlich auch keine Routine. Wenn man direkt von der Schauspielschule kommt, dann...
Ja, vor allem, das waren sicher. Also und davor, dahinter lagen 7 Wochen Proben, die teilweise toll waren, teilweise auch furchtbar. Ich hatte kurz dann gute Kollegen, die haben mir da auch sehr viel geholfen, aber ich so musste dann so lachend auftreten. Also der hat, Neuenfels hat immer gesagt, man muss den ganzen Molière aus dem Amphitryon raus. Der wollte also dieses Lustspiel, das eigentlich bei Kleist auch noch drin ist, er wollte er rausmachen und das praktisch nur symbolisch so. Ich musste dann gleich nach 5 Minuten in Ohnmacht fallen, ne? Und so Sachen. Und ich wusste, ich muss lachend auftreten. Und ich dachte, es geht nicht, ich kann nicht. Und da habe ich in der Garderobe noch so lachend geübt. Mein Körper hat gesagt, du gehst da nicht raus. Ich hatte Wadenkrämpfe. Und der hat gesagt, mach das nicht, du stirbst. Und ich habe es natürlich trotzdem gemacht. Aber hat sehr lange gedauert, bis ich stand da in der Pause immer in der Gasse, bevor ich auftreten musste und so einen Monolog halten mit in Kunstschnee mit so einem Plastikast in der Hand und so einem komischen Fellmantel und so einer Art Badekappe. Und ich dachte immer, eigentlich müsste ich jetzt rausgehen und sagen, liebes Publikum, ich habe keine Ahnung, was ich hier spiele. Ich weiß nicht, wie Sie es finden, aber ich finde es grauenhaft, ich lasse es jetzt. Nicht, weil die Inszenierung grauenhaft ist. Die war nicht so toll, glaube ich, im Endeffekt, aber Neuenfels ist ein genialer Typ, aber es war einfach viel zu weit weg von dem, was ich gelernt hatte. Mhm.
Und wenn man da jetzt steht und sich da durchquält und tatsächlich so eine Art Todesangst eigentlich empfindet und so ein Fluchtgedanken, einfach weg, ich will das nicht. Und dann quält man sich durch und vielleicht kommen dann ja danach auch ein paar und sagen, Hans, das war richtig gut und so. Und was nimmt man dann aber mit nach Hause? Sagt man dann, sorry, ich habe mich da jetzt durchgekämpft, aber das ist nichts, das ist nicht meins. Nee, du bist ja trotzdem wieder hin und hast weitergemacht. Warum? Also wenn's eigentlich, so klang es jetzt zumindest, nur schlimm war.
Es war nicht nur schlimm, es war nur einfach eine Erfahrung, die herausfordernd war. Ne? Es gab auch tolle Abende und sowas, aber die Vorstellung spielen war schon immer schwierig, weil wie gesagt, das ist ja eine Sache, dass man ein Produkt, was man dann immer wieder präsentiert. Ja. Und die Punkte, die hätte ich, wenn ich das gemacht hätte oder entschieden hätte, ich will es inszenieren oder ich mache so, wie ich es denke, hätte ich ganz entscheidende Faktoren geändert. Das kann ich aber nicht. Mhm. Das heißt, ich muss es dann machen und währenddem versuchen, innerlich irgendeinen Weg dahin zu finden, da doch hinzukommen, das so zu machen. Aber das ist normal, das ist halt Theater. Ne? Ja. Das ist, wenn du 10 Inszenierungen machst, sind vielleicht 2, die richtig gerne und geil spielst, 3 sind so ein bisschen okay und 4 oder 5 sind unter Umständen Sachen, wo du eigentlich denkst, das ist das Letzte, aber ich habe nichts zu entscheiden, ich mache die Inszenierung nicht.
Aber du hast jetzt nicht so tief an dir selber gezweifelt oder an dem Plan, Schauspieler zu werden, / zu bleiben. So tief ging es nicht, sondern es war die Situation...
Nein, das war so tief ging es nicht, aber es ging schon tief. Also ich habe einfach versucht durchzukommen. Mhm. Also das ist nicht der Punkt. Also ich war schon ganz schön, bin schon ganz schön runter und dann wurde es aber besser. Also dann habe ich andere Arbeiten gemacht und wurde immer freier. Aber das war halt die erste Premiere auch und das war halt schon ein bisschen Fülle.
Ja. Wenn man so schaut, wie du angefangen hast, also ich habe jetzt ja quasi in Berlin angefangen mit der Schauspielschule, aber du hast dir vorher eigentlich relativ lang überlegt, ob du es überhaupt willst, ob du überhaupt Schauspieler werden möchtest. Warum hast du da gezögert? Andere gehen doch da immer mit wehenden Fahnen und sagen, ich habe es schon vor dem Spiegel als Siebenjähriger gespürt, dass ich auf die Bühne muss.
Ja, ich weiß auch nicht mehr, ob da alle Geschichten stimmen, aber ich muss, also ich bin ja als Mittlerer von drei Brüdern geboren und ich hatte einen Bruder, den ich sehr liebe, aber der auch immer sehr präsent war sozusagen. Mhm. Und als Mittlerer besteht schon immer auch die Gefahr, dass man sozusagen dann ein bisschen untergeht, ne? Weil dann ist schon einer da, wenn man hinkommt und kaum ist man da, kommt der Nächste.
Das nächste Häkchen
dann. Ja, sind so zwei Jahre nur gewesen bei uns. Und das heißt, ich habe mich schon sehr viel zurückgezogen auch. Und ich war sehr guter Schüler. Ich habe mir dann die Bestätigung geholt sozusagen, die Aufmerksamkeit und die Bestätigung über Leistungen als Torwart zum Beispiel. Ja, da war ich schon ziemlich gut. Oder über Leistungen in der Schule. Das ist nur was völlig anderes, weil wenn man auf die Bühne geht, du kannst dann nicht auf die Bühne gehen und sagen, also wenn du in Mathematik, ich war super in Mathematik, da muss man einfach was durchrechnen, am Schluss hat es gestimmt oder nicht. Mhm. Ja, da muss man halt was beachten. So. Aber wenn du auf die Bühne gehst, da gibt's keinen falschen richtig. Ja. Also ich kann nicht hingehen und sagen, aha, das ist die Aufgabe, jetzt mache ich das so, dann habe ich irgendwie, ne? Mhm. Sondern ich, und das hat sehr lange gedauert, bis ich den Mut hatte, da hochzugehen, dass ich angeschaut werde, weil ich in mir etwas entwickelt hatte, was auch schon ziemlich komplex war. Also sozusagen, dass ich mich immer dachte, ich bin falsch irgendwie. Mhm. Und ich dachte, wenn ich das da hochbringe, dann sieht das jemand, das ist ganz schlimm. Das heißt, ich brauchte Mut und den hatte ich erstmal nicht. Und dann irgendwann hatte ich ihn, da hochzugehen und das hat aber eine Weile gedauert. Ich wollte erst Regie machen, ich habe mich auch um Regie beworben, das hat aber dann nicht geklappt. Erst in Hamburg und dann an der Buschhole musste ich mich dann entscheiden, ob ich Regie oder Schauspieler mache. Vorher habe ich in Hildesheim noch studiert, Kulturpädagogik, das war auch so ein bisschen ein Umweg. Aber an der Waldorfschule habe ich natürlich schon Theater gespielt, aber ich hatte da nicht das Gefühl, dass das mein Weg ist. Mhm. Und jetzt habe ich natürlich eine persönliche Entwicklung durchgemacht und bin froh, dass es so gelaufen ist. Aber ich musste irgendwann lernen, dass es darum geht, dass, und insofern war diese erste Inszenierung so schwierig, weil sie gar nicht kontra dessen war, was ich im Lauf der Zeit gelernt habe, was danach, dass ich nicht auf die Bühne gehen kann und bei 1400 Zuschauern sagen, so, die müssen mich jetzt alle geil finden. Mhm. Oder wenn ich es richtig mache, habe ich gewonnen. Habe ich 14 Punkte, 15 Punkte, Abi 1. Ne? Mhm. Sondern ich muss etwas finden, was mir wichtig ist. Auch in der Inszenierung, die vielleicht gar nicht meine ist. Und damit das einfach zeigen. Und wenn drei Leute sind, die sagen, das finde ich toll und du hast mich berührt, dann muss mir das erstmal reichen. Natürlich will man Applaus. Aber es gibt zu viele Vorstellungen, die man jetzt beim Theater zum Beispiel, wenn du hast ein Stück, spielst, die geht's wahnsinnig schlecht. Du bist irgendwie schlecht drauf. Du findest dich selber scheiße und das Stück scheiße. Du spielst und dann ist, manchmal gucken ja Regieassistenten jede Vorstellung an. Mhm. Da kommt der und sagt, das war heute so wahnsinnig intensiv. Du warst toll. Das nächste Mal gehst du hin, spielst, du denkst, du bist der geilste Hecht von Osnabrück und gehst da so rein auf die Bühne und dann sagt er, ja, heute warst du irgendwie so ein bisschen, war nicht so toll irgendwie, ne? Mhm. Also dieses Gefühl von sich selber hat nichts zu tun mit dem, wie man wirkt. Ja. Ja. Und das ist natürlich beim Fernseher insofern noch schwieriger, als man sich ja danach noch angucken muss oder im Kino. Ne? Da kann ich es nicht mehr ändern.
Guckst du dich ungern an?
Nein, ich würde nicht sagen ungern, sondern kritisch.
Ja. Ja. Und so kritisch, dass es dich dann eher quält, weil man findet ja immer was. Also wenn man wirklich kritisch schaut.
Ja, es sind Äußerlichkeiten, die mich manchmal stören, wie ich laufe oder dass ich doch massiver wirke, als ich denke, dass ich bin und so. Und manchmal Dinge, die man dann spielt und dann irgendwie denkt, hä, du wolltest doch was ganz anderes. Mhm. Aber es ist ja oft auch so, dass irgendwas rausgeschnitten ist oder ein Take genommen wird, den man besonders scheiße fand eigentlich. Und es ist auch schwer für einen selber, so einen Film erstmal anzugucken, weil man so viele Erinnerungen an den Dreh hat oft. Ja. Also wenn du eine Szene siehst, du weißt aber noch im Hintergrund, an dem Tag war es irgendwie ganz schön beschissen. Und da ist dies und dies falsch gelaufen oder was weiß ich, oder besonders gut, dann wird das aufgerufen, wenn du die Szene siehst. Und das dauert, ich muss das ein paar Mal eigentlich angucken, wenn ich das dann mache, um relativ neutral drauf zu gucken. Ja.
Jetzt gibt es gerade was zu gucken mit dir in der AD Mediathek. Da habe ich es mir jetzt angeguckt, Am Abgrund. Ja. Ein wirklich sehr intensiver Polit-Thriller. Beruht auch auf einer wahren Begebenheit. Es geht um, kannst du es in vier Sätzen sagen? Es ist nicht ganz unkompliziert.
Wenn es vier Sätze mit Nebensätze sein darf.
Bitte, fang mal an.
Im Endeffekt ist es die Geschichte, sag mal, mit realem Hintergrund, dass ein Politiker zu einer Wahlbeobachtungskommission gehört, die in Aserbaidschan die Präsidentschaftswahlen überwachen sollen und dort mitkriegt, dass da Wahlen gefälscht werden und dass aber Mitglieder des Europarats, die da mit waren, danach behaupten, das wären astreine, lupenreine demokratische Wahlen. Und daraufhin kriegt er raus, dass dann Korruption am Werk ist, dass praktisch Aserbaidschan über bestimmte Kanäle Leute beeinflusst im Europarat, wo das spielt, der ja, wo es um Menschenrechte geht vor allem. Mhm. Und dass deshalb da Abstimmungen manipuliert wurden. Und das alles steht im Zusammenhang mit Rohstoffen, also gerade kritischen Rohstoffen, wo es darum geht, Elektrotechnologie, Handy und so weiter. Und der Politiker, dessen Geschichte wird erzählt. Mit einer Nebenstory, die nicht ganz so ist in der Realität, aber ähnlich.
Die das Ganze dann aber auch wirklich zu einem tollen Spielfilm macht, ja, eben. Eine,
das gehört ja immer dazu.
Mutter-Tochter-Geschichte, ja, ja. Deine Stieftochter wird in Baku vermisst, gerät in Gefahr.
Genau.
Also ein aufregender Film, muss man sagen, top besetzt, mit dir natürlich, schon allein deshalb, aber auch zum Beispiel Heiner Lauterbach, Axel Milberg. Und es ist schon faszinierend zu sehen, wie diese Korruption da alles wirklich in der Hand hat und alles abwürgt, wofür deine Figur steht. Ja. Und das ist vor allem, ich fand toll zu sehen, wie du am Anfang oder wie du den Politiker spielst, der eigentlich mit so einer Begeisterung da auch hingeht nach Baku, um jetzt was für die Demokratie zu tun. Ja. Und dann völlig zusammenbricht, wie es da wirklich abgeht. Sehr, sehr sehenswert. Was hast du für Erinnerungen an die Dreharbeiten?
Na, das Schöne ist, dass wir, oder was heißt, die normative Kraft des Faktischen führte dazu, dass wir in Georgien gedreht haben, nicht in Aserbaidschan, weil dort wäre das praktisch nicht möglich gewesen. Es hat sich herausgestellt, irgendwann, die ursprüngliche Plan war so, aber das Regime hätte da viel zu viel eingegriffen und es wahrscheinlich auch verunmöglicht. Außerdem gibt es keine Tradition an Filmproduktionen aus dem Ausland in Aserbaidschan. Und dann war das in Georgien, und Georgien ist ein großartiges Land, und es war ein sehr intensiver Dreh, sag ich mal. Der Daniel ist ein Besessener, der hat ja selber noch die Regie gemacht und noch Kamera, und sein Vater die andere Kamera, seine Mutter hat die Produktion gemacht, seine Frau, also so ein Familienbetrieb.
Familienbetrieb, ja.
Und, aber ich wusste auch, was ich mich hier einlasse, und ich fand das sehr intensiv, aber auch sehr interessant. Und ich hatte Gott sei Dank mal so eine Woche dazwischen dann, da war meine Familie auch da, da sind wir so ein bisschen rumgereist in Georgien, also in die Nähe vom Kaukasus, da lag zu viel Schnee, da konnte man nicht hoch, aber Georgien ist halt auch ein Land, was, wie soll ich sagen, über Jahrtausende immer zwischen West und Ost war. Was endlos überrannt wurde von den einen Truppen, dann von den anderen Truppen, die kurz vorher dann eben auch wieder von Russland da überfallen wurden von Teilen. Und wo diese Haltung gegenüber Russland zum Beispiel ganz klar ist. Ne? Und zwar deshalb, weil sie es selber erlebt haben. Und wo man mit Leuten spricht, die einfach wirklich, man merkt natürlich, es ging mir auch, als ich in Polen unterwegs war, in Tschechien, dass wir hier so sitzen und so, dass es so Narrative gibt, naja, die mussten sich ja wehren, die armen Russen und die NATO und so. Und das ist so ein Luxus, dass man hier so sitzen kann und reden. Ja. Aber die Jungs und Leute, das sind auch viele Geflüchtete, auch Russen, die da hingeflüchtet sind, um wegzukommen vom Armeedienst, da merkst du, dass die Realität ist so knallhart, wie sie ist. Und da kann man sich jetzt irgendwie pazifistisch, ich bin ja selber Pazifist ursprünglich, Gedanken machen, dass man das doch jetzt mal durch Verhandlungen und so, und du merkst, das ist überhaupt nicht die Diskussion. Ja. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, solche Sachen mitzubringen wieder und zu merken, wie diese Länder aufgerieben werden. Auch in Aserbaidschan im Endeffekt auch, aber das ist halt eine Autokratie. Aber in Georgien ist auch ein Oligarch, der seine Einflüsse hat. Ja. Und kurz bevor wir da hinkamen, gab es eine große Demonstration von vielen Jungen, wo es auch darum geht, ein Gesetz ähnlich wie in Russland zu machen, dass NGOs dann als fremdländische Aktivisten angesehen werden und so. Die sind auf die Straße gegangen. Ja. Und das ist sehr beeindruckend, dass die Jungen wollen nach Westen, die Alten träumen natürlich von den alten Ostzeiten, wo die Mieten noch zu bezahlen waren. Ja.
Also hat dich beeindruckt. Hast du den Film selber schon gesehen?
Ja, ja, klar.
In Gänze?
Ja.
Und bist du, ich frage mal so, bist du zufrieden mit dir?
Ich bin schon zufrieden mit mir, ja. Ja. Also wie gesagt, es gibt immer Punkte, wo ich mich ärgere, aber das hat nichts mit meiner schauspielerischen Qualität zu tun, sondern egal, andere Dinge.
Ja. Und der Film insgesamt ist
ich finde ihn super. Also ich finde ihn vor allem super für das, was er ist, weil natürlich, es ist ein Fernsehfilm. Kinofilm würde man anders machen. Ja? Ja. Er hat einen Fernsehfilm, der es leistet, sozusagen diese komplizierten Zusammenhänge so zusammenzubauen, dass es interessant ist, spannend und trotzdem ein komplexer Sachverhalt dargelegt wird. Und ich sehe halt diesen Film und die Doku in einem. Das ist der Themenabend.
Ja.
Und dass der Daniel Harrich hat das mit mehr oder weniger entwickelt, sowas. Der hat es zu vielen anderen Sachen ja auch gemacht, zur Waffenindustrie, zum Oktoberfest und so. Und was ich toll daran finde, eben, dass das Öffentlich-Rechtliche solche Sachen dann bringt. Ja? Dass es wirklich so eine Art von Appetizer ist, sage ich jetzt mal, mehr als ein Appetizer, aber der Film, dass man den die Leute reinzieht. Und dann die Doku ist natürlich noch mal genauer und teilweise auch noch krasser, muss man sagen. Also was heißt krasser, aber der bezieht sich halt die komplexen Zusammenhänge mit ein. Mhm. Ja. Und deshalb finde ich das ein super Produkt und ich hoffe sehr, dass das bei den Öffentlich-Rechtlichen wird ja immer noch nach Quote gemessen, wo man dann, da kann man sich drüber streiten, aber es ist eine andere Diskussion, dass die Quote gut ist, weil selbst wenn dann Millionen die Mediathek noch angucken, ist der Preis ist nicht derselbe.
Die Währung ist immer noch die Quote, aber klar, du hast recht, es gehört zusammen, der Spielfilm und die Doku und
absolut.
Wer es verpasst im linearen Fernsehen, trotzdem bitte dann auch in die Mediathek.
Unbedingt, einfach, nein, vor allem kann man es da, die Doku, es wird ja nur eine Doku gezeigt am Mittwoch und den Rest kann man dann sehen. Aber man kann auch den Film sehen. Ich gucke sehr viel in der Mediathek, einfach weil ich diese traditionellen Sendeplätze gar nicht mehr schaffe.
Ja, mit schulpflichtigen Kindern geht es ja schon mal gar nicht.
Geht's gar nicht.
Ja,
muss man sich ja deshalb finde ich Mediathek super.
Ja.
Das zum einen, aber zum anderen weiß ich eben durch meine lange Erfahrung beim Öffentlich-Rechtlichen, dass scheinbar diese Währung analoges Fernsehen noch sehr stark berücksichtigt wird.
Auch am Sonntagabend.
Auch am Sonntagabend.
Hans, wenn der Tatort läuft, wie sehr stehst du da unter Stress, wenn du spielst im Schwarzwald-Tatort den Kommissar, wie sehr setzt dich da die Quote unter Stress und Druck?
Also mich persönlich setzt sie nicht unter Druck. Also weil wie soll ich sagen, ich verstehe den Konflikt, den die Sender haben, dass sie eine relevante Zuschauerzahl brauchen im analogen Bereich. Das verstehe ich vollkommen. Mhm. Vor allem, weil sie auch politisch und sonst so unter Druck stehen. Das andere ist, dass ich weiß, dass dadurch, dass die Währung da so zählt und die Einschaltquote, dass unter Umständen meine Redaktion, die ich super finde, und auch die Produktion, das sind ganz, also die SWR produziert das selber, das sind tolle Leute, die ich sehr mag und sehr liebe, dass die vielleicht Stress von oben kriegen. Mhm. Ne? Das ist das Einzige. Es gibt ja auch Filme, die ich gemacht habe, die ich wirklich, also ich sage jetzt nicht was, aber Sachen, wo ich denke so, hätte, Fahrradkette, es hat nicht so funktioniert, plötzlich kriegen die eine Wahnsinnsquote.
Ja.
Oder dass Tatorte, die ich
Die du mittelmäßig fand
in meinem Ding, dass das plötzlich derjenige ist, wo wir am meisten Zuschauer haben. Dazu kommt, dass das ja so viel Glück auch dazu gehört. Ich meine, wenn man weiß, diese 3000 Kästen irgendwo sind verteilt, da muss ja nur einer irgendwie Krippe kriegen und sagen, ich gucke heute nicht.
Mhm.
Und zack, sind so und so viel 10.000 weg. Ja. Also, oder das Wetter ist zu gut. Ja. Oder das Gegenprogramm läuft zu gut. Also, das ist halt das Sonderbare.
Ja. Weil du eingangs ja mal gesagt hast, in der Mathematik gibt's ein klares Ergebnis.
Genau.
Immer eine klare Lösung. Auch hier gibt's die natürlich nicht. Und da hängt so viel dran. Aber es gibt natürlich auch noch so eine persönliche Ebene, wie man die Quote betrachten kann. Ich weiß nicht, ob's die bei euch gibt. Jetzt sage ich, keine Ahnung. Axel Prahl und Jan-Josef Liefers haben wieder so und so viele Millionen und ihr
also
und
das,
so. Und dass man dann sagt, so Mensch, verdammt nochmal, warum bin ich nicht der beliebteste Kommissar?
Na.
Oder so.
Wir wissen, Eva und ich wissen, dass wir nicht die, weil wir auch, ich meine Herr Liefers und Herr Prahl, vor allem Herr Liefers, der macht ja ganz andere Formate noch. Ne? Also der taucht in der Werbung auf, der macht seine Musik, der macht seine Lesungen und so weiter. Eva und ich machen auch Theater nebenher oder Independent-Projekte. Wir sind überhaupt nicht welche, die jetzt in die Yellow Press gehen und irgendwie ihre Hochzeit verkaufen oder sagen, jetzt mache ich irgendwie dies wieder und jenes noch.
Mhm.
Und mit Springer-Konzern machen wir eh wenig. Und das ist vollkommen klar. Und die Figuren, die wir spielen, sind auch nicht so cool. Ne? Mhm. Weil wir sind nicht lustig, sondern wir sind manchmal lustig, aber wir sind halt eigen.
Ja.
Und deshalb ist für uns das nicht so, dass wir irgendwie erwarten, ich weiß nicht, vor 2 Jahren oder sowas mal so, da sollten wir mitmachen, dann da gab es so, jetzt wird so eine Umfrage gemacht, wer sind die coolsten Kommissare? Und Eva und ich haben uns immer schlapp gelacht, wenn man dann eine Szene gedreht hat und dann habe ich gesagt, du, Eva, das wird nichts, nach der Szene. Kosch vergessen, coolste Kommissare. Du, doch, heute war halt der coolste, glaube ich. Heute war wirklich der coolste, weil das völlig absurd ist. Ne? Und uns ist die Quote eigentlich, wir freuen uns, wenn so viele Leute wie möglich zugucken, aber wir sind beschäftigt, einen guten Film zu machen. Das andere können wir nicht erzwingen. Und wir können aber auch nicht, man weiß ja, jeder weiß, dass es bestimmte Mittel gäbe, die Quote zu erhöhen. Ich rede jetzt nicht darüber, aber bestimmte, sagen wir mal, leichtere Kost oder irgendwelche Prominenten mit einbauen oder so die Leute
mehr abholen und vielleicht sanfter behandeln oder was weiß ich.
Im Film jetzt.
Im Film, ja.
Aber es könnte ja von euch ausgehen. Du hast ja vorhin gesagt, ihr haltet eure Nasen relativ selten in Kameras auf roten Teppichen oder keine Home-Story, sowas. Sowas könnte natürlich auch helfen. Gibt es da manchmal, dir sowas manchmal freundlich geraten, dass man sagt, Mensch, komm Hans,
ich hatte
nicht,
kürzlich
immer so, nicht immer so stachlig.
Nee, ja, das bin ich ja nicht. Ich mache ja auch viel ganz Duzi-Duzi-Zeug. Aber nee, das ist einfach. Also ich habe kürzlich auch mit meiner Presseagentin, die ich sehr schätze, gesprochen darüber, weil ich dann bei einer Premiere war von einem anderen Ding, das ich gemacht habe, und habe einfach gemerkt, die Vermarktung läuft nicht über mich. Ja. Und was erstmal so ist, das ist halt dann so. Aber ich habe ihr dann gesagt, sag mal, wie ist denn das eigentlich? Habe ich gesagt, wenn ich das jetzt anders wollte, wenn ich jetzt sagen würde, ich will da auf diesen Zug springen und ich will den, dann hat sie, was könnte ich dann machen? Dann hat sie gesagt, hat sie mich länger angeguckt, gesagt, Hans, du kannst es nicht machen, weil es passt nicht zu dir. Mhm. Du würdest ständig in Situationen sein, in denen du dich unwohl fühlst und die du nicht machen willst. Und das ist das Problem. Ich kann mich nicht, es ist nicht, dass ich aus ideologischen Gründen so bin, sondern es hat auch viel damit zu tun, auch ein bisschen ideologisch, aber viel damit zu tun, dass ich bestimmte Sachen, bestimmte Situationen, die sind mir zu blöd. Da habe ich keine Lust, so ein Spiel mitzuspielen. Ne? Aber das ist auch, natürlich ist es auch ein Hindernis. Ist ja logisch. Also ich habe jetzt meine, in irgendeiner Situation, ich rede es nicht über was, da hatte ich mich geäußert zu irgendwas und dann kamen so Antworten, du hast ja nur 4000 Follower auf Instagram und du möchtest Schauspieler sein, ha, ha, ha. Also solche Dinge, dass man, dass ich habe nicht so viele Follower. Weil
wieder
ich,
so eine Währung.
Ja, genau, weil ja, wobei die auch, naja, aber ich kann, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Dann müsste ich auch viel mehr so, meine Presseagentin hat auch gesagt, das Problem ist, dass die Pressearbeit sich sehr verändert hat. Mhm. Sie sagt, sie müsste eigentlich völlig neu anfangen. Diese ganzen Printmedien gehen zurück. Diese Strecken mit Fotostrecke und Interview wird immer weniger. Sie sagt, sie müsste jetzt eigentlich Content Managerin werden. Mhm. Das heißt, wir müssen durch den Wald gehen und ich sage, ich bin ja wahnsinnig gerne im Wald und ja, guck mal hier, da, guck mal ein Reh. Oh, das fange ich mal, das Reh. Weißt du, solche Dinge, die eigentlich daneben stehen und sagen, das kann nicht wahr sein. Und das kann ich nicht. Es würde mir keiner glauben. Und ich würde anfangen, rumzustänkern. Ich würde wahrscheinlich Tourette kriegen oder so. Aber das ist schade, aber es ist so. Und ich mache viele Dinge. Ich würde auch alles machen, was nötig ist für den Tatort.
Ja.
Ich würde nur nicht zwischendurch dann auch immer schön dann noch hier und da und so. Ich schaffe das auch nicht in meinem Leben nicht. Also da bin ich viel zu viel weg. Ich habe ja noch Familie noch.
Aber ich denke auch, wenn man Hans-Jochen Wagner einkauft, sozusagen, dann weiß man auch, was man bekommt.
Ja.
Also, dass man eben nicht den bekommt, der dann irgendwie den Boulevard bedient.
Genau.
Oder so.
Ja, der Boulevard ist auch nicht an mir interessiert. Also, es gibt so Leute manchmal, das ist einfach so, weil das ist so eine Abmachung. Ne? Ich meine, wenn du dich mit der Bild-Zeitung einlässt, dann lässt du dich ein. Das heißt aber auch, die können dich abschießen. Die sagen ja, wir haben dich groß gemacht, machen dich auch fertig. Ne? Und manchmal gibt es so einen Witz, dann da sieht mich jemand irgendwie in der Unterhose, irgendwie fotografiert mich, sagt, das gebe ich der Bild-Zeitung. Ich sage mir, du, wenn du das loskriegst, kriegst du 5 € von mir.
Schön, ja. Aber du fühlst dich beim Tatort wohl. Es war ja lange Thema, dass der Schwabe einen südbadischen Kommissar spielt. Da war ja schon die Dialektfrage eine ganz schwierige. Habt ihr euch damit länger auseinandergesetzt oder gesagt, komm, wir machen einfach?
Nee, es gibt immer wieder Folgen, wo das dann ein Thema wird. Auch jetzt in der Folge, da rede ich natürlich nicht drüber, was da passiert, aber da ist es auch ein Thema. Und das Problem ganz grundsätzlich ist so, also erstmal, es gibt ja Dialekte in Deutschland, die so mehr gemocht werden. Ne? Mhm. Also Bayern, das kommt man so ein bisschen. Ja, immer. Wenn das auch österreichisch ist, merkt kein Schwein, das ist dann so. Ne? Das ist, sagt man, das ist so herzlich und so, Gaudi. Dann gibt's die Hamburg, ja, da geht's auch so ein bisschen. Ne? Und dann ist so ein bisschen Rheinland, ist dann auch so. Aber der schwäbische und der badische Dialekt sind erstens nicht besonders beliebte Dialekte, muss man einfach sagen. Und dann ist es so, dass es auch, dass teilweise, ich kenne das jetzt vom Schwäbischen über das Badische, kann ich so sagen, die dann sich selber auch immer so auf den Arm nehmen.
Ja.
Also so Filme machen, wo es dann alles so schwätzt und so, diese Klischees bedienen, ja. Und der Sender gleichzeitig will ja, dass wir was produzieren, was in ganz Deutschland gehört wird. Ja? Und ich hatte zum Beispiel mal in Stuttgart mal, von ewigen Zeiten habe ich mal mitgespielt und da habe ich gesagt, ich finde die Rolle nicht so toll, ich mache die auf Schwäbisch. Und dann haben die gesagt, ja gut. Dann habe ich während des Drehs Schwäbisch gesprochen und habe halt gemerkt, dass ich
obwohl meine damalige Kollegin auch Schwäbin war, aber die durfte da nicht, aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht mehr welche. Das heißt, ich war erstens der einzige Depp, der Schwäbisch gesprochen hat. Dadurch wirst du sofort zum Außenseiter, weil jeder andere, der mitspielt, auch wenn das die Nachbarin ist, die anscheinend seit da aufgewachsen ist, die kommt aus Köln und die wurde nicht gecoacht, die spricht dann halt auch. Und dann bist du plötzlich der Trottel. Und dann haben sie immer gesagt, mach ein bisschen weniger, mach ein bisschen weniger. Und danach hat mir mein jüngerer Bruder, der mir gerne mal so ein, der hat mir dann so eine Mail mitgeschickt, wo dann drin stand, ja, der Stuttgarter Tatort wird seine Heimat verbunden ja nicht dadurch aufbauen können, dass Nicht-Schwaben Schwaben spielen. Hm. Das heißt, ich klang am Ende wie jemand, der
Schwäbisch spricht.
Und bei uns ist es natürlich jetzt noch es gibt nicht den badischen Dialekt. Sowieso. Es gibt den alemannischen Dialekt, es gibt den Dialekt, den sie sprechen in Freiburg, dann in den Baden-Baden und so, was weiß ich. Karlsruhe, Heidelberg. Mhm. Und ich hätte wahnsinnig Lust, das zu machen. Aber wir müssen wochenlang uns vorher treffen und das genau besprechen und sagen, auch die Nachbarin spricht dann so, egal wo sie herkommt. Auch der Polizeimeister, der da auftaucht, spricht so. Und dann könnte man das erarbeiten. Aber das ist eine Arbeit, die nicht A, schwer zu organisieren ist zeitlich, B, die sehr viel Geld kostet und die Sender haben einfach immer weniger Geld, ist so. Und dadurch bleibt man da so ein bisschen allein mit. Mhm. Also ich bleibe da schon ein bisschen so, dass ich mir das dann versuche, so zurechtzubringen, weil man Text lernen ist ja das eine, aber du musst es ja so in dir drin haben, dass du ganz verschieden spielen kannst. Und wenn ich jedes Mal dran denken muss, dass ich nicht sage Hallo, sondern Hallo oder Grüß Gott, Hallo, dann werde ich, drehe ich durch. Weil dann höre ich mir selber zu. Ja. Und dann ist es fast noch leichter, in Französisch oder Englisch zu spielen, weil es ganz klar weg ist. Mhm. Badisches gibt es immer wieder Sachen, die auch so ähnlich sind, ein bisschen wie Schwäbisch. Dann sind die Badener auch noch total kritisch gegenüber Schwaben, muss man so sagen. Im Prinzip, also schon, ich glaube, oberhalb von Heidelberg interessiert es kein Schwein, der merkt keinen Unterschied. Mhm. Aber ich würde es sehr, sehr gerne machen, aber die Ressourcen reichen nicht.
Aber ich habe schon gedacht, dass das ein sensibles Thema ist.
Ja, es ist auch so ein sonderbarer Minderwertigkeitskomplex gegenüber der eigenen Sprache. Ich kenne das jetzt aus Schwaben so, dass ich manchmal so Leute treffe, wo ich so das Gefühl habe, dann sprechen die schon in der nächstgrößeren Stadt, sprechen die so mit Endungen und sagen, ja, wir sprechen ja Hochdeutsch. Mhm. Also wir sprechen keinen Dialekt. Mhm. Und das gar nicht das Ohr haben, dass es doch so ist. Mhm. Oder dass der Leute in Berlin treffe, der sagt, du, ich wohne seit 25 Jahren in Berlin und das ist Wahnsinn, die Leute, ich habe mich so assimiliert, die glauben, ich komme aus Hamburg. Dann redest du mit dem, denkst du, what? Aber ne, das ist auch immer so eine Art von, ich verstehe das schon, man will weltoffen sein.
Ja.
Aber zum Beispiel in Bayern, also habe ich das Gefühl, da ist auch so eine Definition durch die Sprache. Ne? In Hamburg teilweise auch. Aber in Schwaben habe ich das Gefühl, dass da eigentlich möchte man weltoffener sein, als man dann klingt. Mhm. Und dass das eher was ist, was man ablegen will.
Ja.
Und nicht etwas, wo man sagt, das, weil man selber, und das hat mich geärgert bei bestimmten Filmen, ich nenne es keine Namen, aber wo dann so ein schwäbischer Film gemacht hat und man karikiert sich immer die ganze Zeit, Papa, Kehrwoch und so, hey, machen wir das so und so.
Schlimm.
Und ich sage, okay, kann man ja machen. Ja. Aber ich will was anderes. Ich bin da auf der Suche auch nach Stoffen schon. Ich will einen Film machen auf wegen mir Alpschwäbisch, wo es echt zur Sache geht und wo man nicht irgendwie so sich selber karikiert und sagt, ja, wir sind halt so. Wir können nicht alles außer Hochdeutsch und so. Das ist ja nett.
Ja.
Aber es geht um was anderes.
Ja, und man mag es auch nicht mehr. Also ich mag es nicht mehr sehen, ehrlich gesagt, dieses sich selbst so klein machen oder dusselig machen.
Ja, ich meine auch die, ehrlich gesagt, diese Werbeding The Land. Also da hört es bei mir schon auf, weil ich denke, sag mal, was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Das ist genau das, dass man eigentlich so international sein will. So wie, aber eigentlich ist doch nicht, das ist doch nichts Eigenes, The Land. Mhm. Das ist so, ich meine, entweder steht man dazu oder sagt, nee, wir sind nicht so international. Ja. Aber das The Land ist, aber egal, ich bin ja nicht, mir ist das ja wurscht.
Aber du hast es ernst gemeint, dass du mal einen Film in deiner Mundart
absolut,
machen würdest, wenn es aber ein richtiger Stoff ist und eben...
Ja, so wo es zur Sache geht. Das gab es natürlich schon solche Filme, da war ich dann nicht dabei, aus irgendwelchen Gründen, aber ich finde, dass das ganz wichtig wäre. Mhm. Also jetzt, ich spreche jetzt nicht für die Baden, das müssen die selber machen, sonst bin ich wieder der Falsche, sondern ich spreche für das Schwäbische, für diese Leute, die ich kenne, ich meine, da gibt's ein komplexes Feld von den Pazifisten bis zu den rechtsradikalen Querdenkern. Also die Themen, mit denen die Schwaben umgehen und auch die Geschichte, mit denen sie umgehen und auch gerade auf der Alp dieses harte Dasein, das ist so wichtig. Das ist so, steckt in der DNA. Da kann man nicht immer sagen, ja, wir sind so Mittelstand, wir machen halt Technology, International Technology. Kann man machen, aber das ist nicht die Geschichte von Baden-Württemberg. Ja. Württemberg, nicht Baden.
Ich hoffe, dass da was draus wird. Ich fände es spannend. Lass mich noch ein Jahr ansprechen, das vielen Sorgen gemacht hat, die es mit dir halten. 2018, da warst du sehr krank und monatelang, glaube ich, dann raus. Viruserkrankung oder müssen wir nicht das Krankenblatt lesen. Aber was ich da interessant fand, hast du da sowas gespürt wie Existenzängste, dass da alles, als Schauspieler ist man merkt ja, lang merkt man es ja gar nicht, da läuft alles, man hat ein Projekt nach dem anderen und dann haut es dich so raus, der Tatort konnte nicht gedreht werden, die Premiere muss verschoben werden und man liegt zu Hause, muss gesund werden. Ganz schlimme Vorstellung. Man muss gesund werden und alles drumherum bricht zusammen.
Nee, das war Horror. Das war aber auch idiotisch von mir selber im Nachhinein, als dass ich mir da einfach zu viel zusammengeschustert habe, was ich machen wollte. Weil ich war sehr glücklich, dass ich ein Festengagement an der Schaubühne hatte, weil ich das ein tolles Theater finde. Mhm. Ich hatte einen Dreh dabei. Wir hatten aber, unser Sohn war 2 und hat nachts nicht geschlafen, ist immer jede Stunde aufgewacht. Meine Frau und ich waren schon wirklich kurz vor Exitus. Ja. Und ich hatte noch andere Vorstellungen, die ich gespielt habe an der Schaubühne und auch Gastspiele und so weiter. Und das ist eine Zeit, wo, wenn die Kinder in der Kita sind, da schleppen die oft so Viren an, die Erwachsenen gar nicht kennen. Mhm. Und das sind so Sachen, die hauen dich erstmal um. Und dann war das, genau das ist mir passiert, weil wir so beide so erschöpft waren und ich versucht habe, irgendwas zu machen. Und dann war das wirklich, dass ich halt diesen Virus und dann auch einfach der Druck enorm wurde und ich jeden wusste, der Tatort kommt und dann die Premiere des Theaters jeden 2 Tage und wie geht's, schon besser und so. Und ich habe immer, wollte raus und das Fieber ging wieder hoch und ich habe gedacht, das kann nicht sein. Und da hatte ich wirklich auch, man fängt dann eh an, in so einen Abwärtsspiralen zu denken, so in solchen Momenten, dann habe ich einfach gedacht, das war's jetzt.
Ja.
Der Tatort, den schaffe ich nicht. Ich kann es nicht. Der muss aber gedreht werden, die können das nicht verschieben, weil der SWR das selber produziert. Und die Theater schmeißt mich jetzt wahrscheinlich auch raus. Und dann dachte ich, das war's finito. Ich glaube, meine Frau hätte auch noch arbeiten können. Aber so in dem Sinne, dass ich sage, okay, du hast dich übernommen, das war's. Und das ist natürlich eine Grundhaltung, mit der du erst recht nicht gesund wirst. Ja. Und Gott sei Dank war das dann so, dass der Tatort mich irgendwann entlastet, gesagt hat, wir nehmen für einmal jemand anderen, was super funktioniert. Ich bin dem Kollegen auch sehr dankbar. Der hat dann danach keine Ansprüche erstellt dagegen. Und die Premiere, das Theater die Premiere verschieben konnte.
Und dann hattest du quasi dann konntest du gesund werden.
Dann wurde ich mal noch richtig krank und dann wurde ich gesund. Weil man dann so loslässt, ne?
Ja.
Aber das war schon erschreckend und für mich natürlich auch in dem Sinne, dass ich kriege ja in dem Sinne kein Krankengeld. Ne? Also das war in dem Fall so, dass ich angestellt war bei der Schaubühne. Dadurch hatte ich Glück. Aber normalerweise, wenn ich jetzt krank werde und der Tatort nicht gedreht werden kann, da kriege ich gar nichts. Also ich und wenn man ein Kind hat, kann man auch nicht einfach beide parallel arbeiten, sondern man muss es auch aufteilen. Und seitdem denke ich schon anders und versuche, ich habe früher von Hand in den Mund gelebt, das so Rücklagen zu haben, dass ich weiß, wenn sowas passiert, können wir irgendwie über die Runden kommen.
Ja.
Für ein halbes, dreiviertel Jahr vielleicht.
Und hat es dich auch insofern verändert, dass du jetzt eher mal noch Dinge annimmst, die vielleicht für dich künstlerisch nicht so spannend sind, aber lukrativ, dass du sagst, dass die Rücklagen einfach ein bisschen breiter aufgestellt werden?
Das war bisher noch nicht so, aber die Filmbranche ist gerade ein bisschen in der Krise, ne? Also muss man sagen, ich habe viele Kollegen, die keine Arbeit gerade haben. Ich habe den Tatort so, aber es ist auch das erste Mal so, dass ich keine richtigen Parallelangebote habe noch dazu, ne? Mhm. Und das gab es lange nicht mehr.
Aber du hast jetzt nicht wirklich Sorgen.
Nö, ich habe nicht Sorgen. Ich bin ja auch sonst, mich kann ich anders beschäftigen. Unterrichte jetzt an der Schauspielschule, in der ich selber war und so. Das ist nicht der Punkt. Und mit diesen beiden Tatort kommen wir durchs Jahr. Wir verdienen natürlich jetzt nicht so wie andere Kollegen, über die wir gesprochen haben. Ja. Aber es ist nur überraschend.
Ja. So, ne? Du schreibst einfach an deinem schwäbischen Film,
wenn
mal ein bisschen
leer. Ich bin halt kein Drehbuchautor, aber ich habe schon Ideen, wie man das machen kann.
Sehr gut. Hans, vielen Dank für den Besuch.
Gerne.
Alles Gute weiterhin und angucken am Abgrund. Wirklich ein toller Film.
Sehr schön.
Dankeschön.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der ARD Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.